Ich freue mich riesig, dass wir uns heute wieder auf diesem Wege sehen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern können. Wir sind in der Serie Kirche großgeschrieben und du kannst dich heute auf ein paar ganz praktische Hinweise freuen, wie wir die Kirche tatsächlich auch so erleben können, dass sie großgeschrieben ist, dass sie bedeutungsvoll ist. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen, jeden Dienstag um 18.30 Uhr, auch jetzt kommenden Dienstag, den 19. Mai, treffen wir uns zum Ausgangspunkt, eine achteilige Serie, in der wir uns fragen, wo beginnt der Glaube und worauf gründet sich der Glaube? Und vielleicht bist du jemand, der noch nicht Jesus nachfolgt und sich diese Frage stellt, worauf könnte ich meinen Glauben gründen? Vielleicht hast du schon einmal eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen und bist dann ein bisschen, wie soll ich sagen, davon abgekommen und möchtest deinen Glauben neu gründen. Für uns alle ist diese Serie und ich denke, wir werden sehr viel davon profitieren und haben schon ganz, ganz viel davon profitiert. Alle, die an Teil 1 und Teil 2 teilgenommen haben, haben mir schon berichtet, wie hilfreich es für sie war. Und das Besondere ist, es ist nicht nur ein halbstündiger Vortrag bis ungefähr 19 Uhr, sondern danach treffen wir uns auch noch live zu einem Gespräch auf WebEx. Du bekommst die Zugangsdaten während des Kurses angezeigt und dann freue ich mich schon darauf. Ich werde auch dabei sein. Ein Team von Mitarbeitern wird dabei sein und wir können dann nochmal über Fragen und über unseren Glauben reden. So, wir sind in Teil 5, inzwischen schon Teil 5, Kirche großgeschrieben. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du wolltest etwas reparieren und hast dir auch die YouTube-Videos angeschaut, wie es dann richtig geht und bist gescheitert an der einzigen Tatsache, dass dir ein Spezialwerkzeug gefehlt hat. Mir ging das so im Urlaub. Ich wollte einen Motor winterfertig machen und einen Filter dazu austauschen. Und ich habe mir das Video ganz genau angeschaut. Man kann sich ja jetzt inzwischen über alles informieren, wie es geht, wie man es macht. Und da hieß es auch, du brauchst dann zu meinem Erschrecken eben ein Spezialwerkzeug. Ich zeige es gerade mal. Es handelt sich um dieses Teil. Ich habe es mir inzwischen gekauft. Der das Video gedreht hat, hat gesagt, wenn du dieses Teil nicht hast, kannst du auch mal mit dem Schraubenzieher versuchen, ob es vielleicht geht. Ich muss sagen, es ist für mich nicht gegangen. Ich bin daran gescheitert, bloß weil ich dieses Werkzeug, dieses Spezialwerkzeug nicht hatte. Ich habe es mir dann gekauft und nächsten Sommer, also jetzt im Urlaub, nach dem Urlaub, werde ich in der Lage sein, den Filter auszutauschen. Ich erzähle das deshalb, weil du das vielleicht auch schon erlebt hast, dass du irgendwie gesagt bekommen hast, mach das so und du ist es dir nicht gelungen, weil du nicht genau gewusst hast, wie du es machen sollst und weil dir vielleicht auch das Werkzeug dazu gefehlt hat. Vor 2 Sonntagen war das Thema Mut und Stärke und ich habe gezeigt, dass die Menschen in der ersten Kirche unglaublich mutig waren und stark waren und eine ganz starke und ermutigende und verändernde Ausstrahlung hatten. Und da kamen dann einige Mails zurück und ich bin auch sehr dankbar über deine Mail und ich freue mich sehr über jede Rückmeldung. Und auch jetzt schreib uns einfach info@czalive.de. Schreib deine Gedanken, schreib, wie es dir geht. Kannst auch mit uns chatten, vielleicht nicht gerade während der Predigt, aber davor und danach. Und da waren einige Fragen und die Fragen gingen in die Richtung: Wie werde ich denn mutig? Wie werde ich denn stark? Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Frage. Und es gibt einen Mann, von dem wir lernen können, das ist Josua. Er wird uns im Alten Testament, in der hebräischen Bibel wird uns davon berichtet. Josua ist der Nachfolger Mose. Und Gott sagt jetzt zu Josua, Mose ist tot und den Auftrag, den ich Mose gegeben habe, den gebe ich jetzt dir. Also ein ganz großer Auftrag. Er sollte jetzt das Volk Israel, das inzwischen aus Ägypten, aus der Gefangenschaft befreit war, hineinführen in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Dieses Land, das Gott ihnen verheißen hat, ist ein Bild für das, was Jesus uns verheißen hat, das Reich Gottes, die Kirche, wo wir hineingehen können, wo wir deutlich machen können als Kirche, wie der Vater ist und in dieser Zeit in unserer Gesellschaft den Vater sichtbar werden lassen. Und dann sagt Gott zu Josua, und ich nehme uns hinein, gleich in den Anfang dieses Buches, in das erste Kapitel, ab Vers 6, da heißt es, sei stark und mutig. Eben das ist das, was ich vor zwei Wochen auch sagte, das war ein Kennzeichen der Christen der ersten Kirche, als es noch keine Gebäude gab, keine Bibel gab, gerade eben Jesus von den Toten auferstanden ist und sie im Grunde im Wesentlichen genau das gesagt haben. Jesus ist gestorben für deine Schuld, er ist begraben worden und am dritten Tage auferstanden. Also Gott sagt jetzt hier zu Josua, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen gegeben und ihren Vätern geschworen habe, das ich ihnen zu geben ihren Vätern geschworen habe. Vielleicht magst du dich in diese Rolle des Josuas hineinversetzen, denn im Grunde spricht das auch zu dir und zu mir. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, jetzt bist du das Licht der Welt. Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Du sollst jetzt hingehen und das Erbe austeilen, das ich versprochen habe. Wir als Kirche haben jetzt diesen Auftrag und dazu sagt Gott, sei stark und mutig. Und dann unterstreicht er das im Vers 9, sei nur recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Und bis jetzt hören wir nur die Aufforderung, sei stark und mutig. Und wir fragen uns, du fragst dich vielleicht, ich habe mich auch gefragt, wie werde ich denn stark und mutig? Und dann sagt Gott weiter, weiche nicht davon ab, also von dem Gesetz, das ist jetzt das, was wir als Bibel haben, vor allen Dingen auch das Neue Testament, das, was Gott uns zugesagt hat, das, was da drin steht, was wir leben, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Und das ist das, was ich mir ja für unsere Kirche, unsere Gemeinde, für die Kirche allgemein wünsche, dass wir als Mitglieder dieser Kirche, als Mitglieder dieser Gemeinde, als Menschen, die Jesus nachfolgen, dass wir aufstehen und in dieser Zeit erfolgreich sind, sichtbar werden, dass man Kirche wieder groß schreibt. Und dann sagt er, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Dann wirst du Erfolg haben. Also Gott sagt, sei stark und mutig. Sei kraftvoll. Sei entschlossen. Geh voran. Teile das Erbe aus, sei sichtbar, nimm die Initiative. Aber wie kannst du das tun? Und dann ist hier in einem kleinen Wort letztlich der Schlüssel, das Werkzeug, das Spezialwerkzeug zu finden, indem er sagt, du sollst über das, was ich geschrieben habe, nachdenken. Nachdenken. Ich habe schon einmal über dieses Wort Nachdenken gesprochen. Es ist ein sehr reiches Wort im Alten Testament, in der hebräischen Bibel mit einer ganz großen Bandbreite. Als ich über den Psalm 1, Vers 2 geredet habe, wo es heißt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Das ist dasselbe Wort, Nachdenken. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Nachdenken. Hast du schon einmal so viel Probleme gehabt, dass du nachts nicht schlafen konntest, dass dich diese Dinge, die dich bedrückt haben, um den Schlaf gebracht haben? Wer von dir hat das schon mal erlebt? Genau. Also, wenn das dir so ging, dann kannst du nachdenken. Dann bist du jetzt qualifiziert genau für dieses Nachdenken. Dinge, die dir nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind, über die du ständig, wie es auch in anderen Übersetzungen heißt, meditiert hast, wo du es immer wieder gekaut hast, wo du es immer wieder bewegt hast, wo du es von allen Seiten betrachtet hast, wo jemand gesagt hat, hör mal auf, dir Sorgen zu machen, und du gesagt hast, nein, ich will mir jetzt Sorgen machen, nein, ich muss jetzt darüber nachdenken, nein, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist genau dieses Wort Nachdenken. Und jetzt sagt der Vater zu dir, wenn du stark und mutig sein möchtest, wenn du so wie Josua vorangehen möchtest, wenn du den Menschen um dich herum zeigen möchtest, wo das verheißene Land ist, für das Jesus auch gestorben ist, wo die Erlösung liegt, dann brauchst du diese Stärke in deinem Leben. Und wenn du das haben möchtest, dann ist der Schlüssel, das Spezialwerkzeug, um dahin zu kommen, nachzudenken, zu meditieren. Und zwar nicht über irgendwelche Sorgen, nicht über irgendwelche Theorien, nicht über irgendwelche Gedanken und sonstige Dinge, die auch interessant wären, sondern über sein Wort. Denn es ist so, und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wir alle schauen auf die Welt durch eine besondere Brille. Ich schaue jetzt auch gerade dich durch eine, finde ich, sehr schöne Brille an. Wir alle schauen durch eine besondere Brille. Und der Schlüssel ist der, wir müssen uns bewusst machen, durch welche Brille schauen wir auf diese Welt. Es ist im Wesentlichen erstmal wertfrei. Das ist nicht schlecht. Das eine ist nicht schlechter als das andere, sondern es hat nur unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt also, je nachdem, wie du auf die Welt schaust, welche Weltanschauung du hast, durch welche Brille du schaust, das entscheidet, was du siehst. Und dass wir durch ganz unterschiedliche Brillen geprägt sind und dass wir ganz unterschiedliche Weltanschauungen und Philosophien haben, die unser Leben prägen, die möglicherweise überhaupt nicht von Jesus Christus, vom Vater, von dem, was er für uns geplant hat, inspiriert sind, möchte ich dir an einem kleinen Ratespiel deutlich machen. Könnt jetzt mal zusammen miteinander raten und euch fragen, ob das, was ich gerade jetzt gleich jetzt vorlesen werde, ob das christlich ist oder ob es nicht christlich ist. Also bereit für die erste Frage? Wenn man 85 ist und sein Leben Revue passieren lässt, sollte man zu dem Schluss kommen, ich habe im Wesentlichen meine Möglichkeiten genutzt und mein Leben nicht verschwendet. Ich habe Sinnvolles getan. Und das, was mir die Natur an Talenten und Möglichkeiten zugestanden hat, habe ich ausgenutzt. Wenn man so sein Leben betrachtet, betrachtet man es jetzt durch eine christliche Brille oder nicht? Was würdest du sagen? Wer ist für christlich? Wer ist für nicht christlich? Die Gedanken, die ich gerade gelesen habe, sind grundlegende Ideen des Hedonismus. Es ist eine Philosophie, die Epikur von Athen vor 300 vor Christus entwickelt hat. Es ist eine Diesseitsorientierung, und die Naturwissenschaft hat 1800, 1900 diesen Epikurismus, diese Philosophie, diesen Gedankenansatz gekapert und ihre Erkenntnisse, ihren Rahmen dadurch interpretiert. Nämlich, die Welt ist nicht von Gott geschaffen, es ist alles eher zufällig entstanden, es ist eine fortwährende Entwicklung, es gibt Leben und es gibt Tod, und der Tod gehört zum Leben dazu, es ist ein Kreislauf des Lebens. Und es ist einfach nur wichtig, dass du vernünftig lebst, dass du das Maximale aus deinem Leben machst, dass du Glück erlebst, dass du möglichst viel Lust hast, dass du möglichst viel Spaß hast. Lebe heute, du lebst nur einmal und dann bist du tot. Das haben wir schon von Anfang an gewusst. Da brauchst du dich auch eigentlich nicht wirklich zu besorgen und traurig zu sein, weil so ist es eben. Der Kosmos entwickelt sich weiter, er dehnt sich aus. Alle diese Gedanken sind aus dem Epikurismus geprägt, es sind hedonistische Gedanken. Das ist eine Philosophie, die tatsächlich überhaupt keinen christlichen Ursprung hat, aber, wie du schon vielleicht gemerkt hast, doch dich im großen Stil oder jedenfalls bis zum gewissen Grade beeinflussen. Noch eine Frage, noch ein Rätsel, zweite Frage. Christlich oder nicht? Sei deines Glückes Schmied. Jeder ist seines Glückes Schmied. Sei mit dir selbst im Reinen. Der Verstand muss das Kommando übernehmen. Wir dürfen keine Angst haben. Angst ist eigentlich nur eine Folge mangelnder Urteilsfähigkeit. Wir brauchen Seelenruhe und Gelassenheit, denn aus solch einer Haltung erwächst eine innere Ruhe, die uns bessere Unternehmer sein lässt, bessere Freunde und bessere Menschen. So, die Frage, christliche Brille oder nicht? Wer ist für christlich? Wer ist für nicht christlich? Die Antwort wäre nicht christlich. Es ist eine Philosophie, die auch ungefähr 300 vor Christus entstanden ist. Es ist die stoische Philosophie, der Stoismus, begründet von Zenon von Kition. Und die höchste Form des Glücks ist, dass man innere Ruhe bekommt, dass man innere Gelassenheit bekommt. Diese beiden Philosophien sind die vielleicht prägendsten Philosophien und die mit den stärksten Auswirkungen bis heute. Sie sind zwar schon uralt, aber sie haben es über die Zeit geschafft und konkurrieren noch heute, obwohl das vielleicht der ein oder andere sich gar nicht bewusst macht, um die Denkhoheit, die Sichthoheit in deinem Leben. Und das ist genau das, was Paulus meinte. Paulus, ich habe ihn euch letzten Sonntag vorgestellt, Paulus der Gelehrte, Paulus der Pharisäer, der super ausgebildete, der super kluge Apostel, den Gott so stark gebraucht hat, um sein Evangelium in die Welt zu bringen und auch zu dir, sodass du heute etwas von Jesus Christus, dem Auferstandenen, hören kannst. Und Paulus war natürlich direkt mit diesen Philosophien betraut. Er hat auch mit diesen Philosophien gekämpft, er kannte sie bestimmt. Er hat in Athen diesen Diskurs geführt und hat mit den Großen, mit den Menschen, die dort über diese Philosophien nachdachten, diskutiert. Und er schreibt an seine Gemeinde und er schreibt auch zu dir heute, Kolosser, er schreibt das stellvertretend an eine Gemeinde in Kolosse in seinem Brief an die Kolosser, Kapitel 2, Vers 8. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit, und jetzt kommt's, leeren, trügerischen Philosophien einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien drehen, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Nehmt euch in Acht vor diesen Philosophien. Und als ich das so las, dachte ich mir, wow, wie krass ist das denn? Heute noch haben diese Philosophien einen ganz starken Einfluss und wollen uns einfangen. Und es sind aber leere Philosophien, trügerische Philosophien, die einen rein menschlichen Ursprung haben. Das sind einfach sehr gebildete Männer, die 300 vor Christus diese Ideen hatten. Selbst bestimmte Einflüsse haben diese Philosophien auch im Islam gehabt und haben es immer noch, aber sie sind rein menschlichen Ursprungs und bei denen dreht sich alles um die Prinzipien, die in dieser Welt herrschen und eben nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Also, du merkst schon, wenn wir uns fragen, wie kann denn Kirche neue Kraft gewinnen? Wie kann denn Kirche großgeschrieben werden? Wie kannst du denn auf die Beine kommen? Wie kannst du denn Mut und Hoffnung und Stärke und Kraft in dein Leben hineinbekommen? Wie kannst du denn in deiner Seele reich werden? Wir wollen ja kein Wohlstandsevangelium predigen und sagen, alles, was wir tun, gelingt uns. Aber was ich sage ist, alles, was wir leben, soll uns, wenn wir Christus nachfolgen, gelingen in dem Auftrag, den er uns gegeben hat, nämlich sein Reich zu bauen, den Vater sichtbar zu machen für die Welt. Und Paulus sagt, vergiss diese Philosophien, sie sind rein menschlichen Ursprungs und haben mit Christus überhaupt nichts zu tun. Es ist nur Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und deshalb müssen wir über Christus nachdenken. Und deshalb müssen wir, wenn wir stark werden wollen, wenn wir kräftig werden wollen, wenn wir mutig werden wollen, wenn unser Leben eine kraftvolle Ausstrahlung haben soll, müssen wir die Brillen wechseln. Wir müssen die Brille abnehmen, die uns praktisch durch die Philosophen gegeben wurde, die so, das ist so in unseren Alltag hineingeschlichen. Das hast du vielleicht gar nicht gemerkt. Du warst vielleicht gerade selbst schockiert, als ich dir das vorgelesen habe und du Gedanken denkst, die überhaupt gar nicht christlichen Ursprungs sind, sondern rein philosophischen Ursprungs, eigentlich uralte Gedanken, die bis heute Bestand haben, durch auch die Jahrhunderte von Philosophen immer weiter tradiert und weiterentwickelt wurden. Immanuel Kant und andere Philosophen, die das dann aufgenommen haben. Wir müssen eine neue Brille aufsetzen und über Christus nachdenken und beginnen, die Welt durch die Augen Christi zu sehen, die Augen von Jesus zu sehen, die Augen vom Vater zu sehen. Glücklich bist du zu preisen, sagt der Psalm 1. Und das ist das, worauf ich nochmal drauf zurückkommen möchte. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach seinem Wort. Und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Nachdenken, du erinnerst dich an die Kuh. Ich habe das Bild von der Kuh gezeigt, die wiederkäut. Das ist eine Bedeutung dieses Wortes, nachdenken. Die Kuh, die hat mehrere Mägen. Und jetzt frisst sie das Gras und kaut es runter in den ersten Magen. Dann legt sie sich hin und rülpst es wieder hoch, kaut es wieder in den nächsten Magen. Das ist das Bild. So sollten wir mit seinen Worten, seinen Zusagen, der Geschichte, die der Vater mit seinem Volk geschrieben hat, den Verheißungen, der Geschichte, die der Vater mit seinem Sohn geschrieben hat, so sollen wir darüber nachdenken. Immer wieder es hervorholen, wieder bedenken, wieder weglegen, wieder hervorholen, wieder bedenken, wieder weglegen. Und auch, du erinnerst dich an den Löwen, brüllen, wie ein Löwe über seiner Beute. Das bedeutet, dir ist was klar geworden und im nächsten Augenblick will es dir jemand rauben. Sagt jemand Blödsinn, sagst du vielleicht selbst in deinem Kopf, das ist doch Blödsinn, das kann doch gar nicht sein. Und dann ist es wichtig, dass du wie ein Löwe deine Pranke drauflegst und sagst, nein, das ist mein Wort, das ist meine Zusage, diese Zusage gibt mir Kraft. Was ich dir vorschlagen möchte, jetzt ganz konkret, und ich möchte dich hineinnehmen in ein Experiment und vielleicht möchtest du dich darauf einlassen mit mir zusammen die nächsten 21 Tage. Ich möchte dir vorschlagen, dass du beginnst, die Psalmen, die sind also in der Mitte der Bibel zu finden. Du schlägst deine Bibel auf. Die Psalmen, das sind 150 Lieder, 150 Gedichte, dass du beginnst, die Psalmen zu lesen, zu beten und zu singen. Ich schlage dir vor, dass du die Psalmen nach der neuen Genfer Übersetzung liest. Du findest sie auf unserer Church-App. Wenn du auf Bibel klickst, da haben wir 4 Bibeln zur Verfügung gestellt, unter anderem auch die neue Genfer Übersetzung. Da hast du schon deine Bibel direkt dabei. Wenn dir dann ein Abschnitt besonders ins Herz gefallen ist oder besonders wichtig wurde, kannst du den ja auch einfach mit einem Screenshot fotografieren und dann, so mache ich das, die Fotos wieder hervorholen und es nochmal lesen, was dir jetzt gerade da wichtig wurde. Und fang an mit Psalm 1, den habe ich ja schon angefangen jetzt gerade zu lesen, fang an mit Psalm 1 und dann Psalm 2 und dann Psalm 3 und dann Psalm 4 und so weiter. Fang an, die Psalmen betend zu lesen und fang an, darüber nachzudenken. Fang an, einzutauchen, denn die Psalmen, das ist ein Liederbuch, das die Kirche in all den Jahrtausenden benutzt hat. Es ist auch ein gottesdienstliches Buch, ein Buch, das die Juden auswendig konnten und im Neuen Testament spielen diese Psalmen eine ganz, ganz große Rolle. Paulus bezieht sich ganz oft auf die Psalmen, kein Wunder, weil er kannte sie auch auswendig. Und die Menschen, die stark waren, die geglaubt haben, die vorangegangen sind, haben in diesen Psalmen gelebt. Sie haben diese Psalmen auswendig gekonnt. Selbst Jesus kannte die Psalmen alle auswendig und zitiert sie häufig. Und vielleicht können wir von diesen Männern, Jesus, Paulus und anderen, lernen und sagen, okay, wie haben die Stärke und Kraft in ihr Leben hineinbekommen? Sie sind eingetaucht in die Geschichte, die Gott mit der Welt hat. Sie haben eine andere Brille, die Psalmenbrille, aufgesetzt und haben begonnen zu verstehen, zu sehen, wie Gott ist. Dieses Buch der Psalmen ist ein zutiefst menschliches Buch, es ist ein zutiefst göttliches Buch, es ist ein zutiefst ehrliches Buch, und du wirst dich selbst darin wiederfinden mit deinen Gedanken. Du wirst sehr viel Hoffnung darin finden und vor allen Dingen, du wirst Stärke darin finden. Und ich wollte einfach mal ein Experiment mit uns machen. Vielleicht möchtest du dich darauf einlassen, dass wir die nächsten 21 Tage Psalmen lesen und beten. Und wenn du an einen Psalm kommst, der dir komisch vorkommt oder den du jetzt nicht verstehst, dann gehst du einfach auf den nächsten Psalm über und liest den nächsten Psalm. Es entfaltet sich die Geschichte, die Gott mit uns hat, die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Und wenn du dann Fragen hast, und es werden viele Fragen entstehen, dann hast du ja eine Kleingruppe, du hast ja Menschen, mit denen du dich regelmäßig triffst, dann setzt euch zusammen und lest den Abschnitt und fragt euch, was hat das zu bedeuten? Ich verstehe es gerade nicht. Was meint denn da David, was meint denn da Asaf oder die anderen, die diesen Psalm geschrieben haben? Besprecht es miteinander oder schreib mir eine E-Mail, wenn du irgendwelche Fragen hast, und lass uns versuchen, gemeinsam eine Antwort zu finden. Zwei Beispiele noch, damit du einfach einen ganz praktischen Zugang findest. Wir feiern ja jetzt am Donnerstag Christi Himmelfahrt, und da könntest du zum Beispiel den Psalm 47 beten, wo es heißt: Unter dem Jubel seines Volkes ist Gott wieder in den Himmel emporgestiegen. Der Schall der Posaunen begleitete ihn, den Herrn. Denn Gott ist König der ganzen Welt. Und schau mal, was du plötzlich für eine ganz neue Brille aufhast, wenn du plötzlich dadurch siehst, denn Gott ist König der ganzen Welt. So singt und spielt für ihn ein kunstvolles Lied. Gott herrscht als König über alle Völker der Erde. Er hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Und dann kannst du innehalten und dir vorstellen, wie Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, wie er in den Himmel gefahren ist. Von dort wird er kommen. Aber im Augenblick sitzt er zur Rechten des Vaters. Und wir lesen an einer anderen Stelle in der Bibel, dass er die ganze Zeit, seit er da sitzt, für dich betet. Das heißt, du hast einen Fürsprecher, jemand an der Seite des Vaters, der für dich betet, der hinter dir steht, der dich nicht verlassen wird, der dich nicht hängen lässt, sondern der dich anfeuert und möchte, dass du ein kraftvolles und starkes Leben führst. Aber der Psalm, der mich seit Mittwoch, als wir ihn als Mitarbeiter gebetet haben, nicht mehr losgelassen hat, ist ein ganz anderer Psalm. Das ist der Psalm 16. Und an diesem Psalm möchte ich dir nochmal zeigen, wie ich diesen Psalm lese und bete. Da heißt es: Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Wir werden manchmal verängstigt, wir werden manchmal rumgeschubst. Wir haben auch ganz seltsame Gedanken, die uns Sorgen machen. Und dann kann ich diesen Psalm lesen und sagen: Du Gott, bewahrst mich. Ich darf mich an dich wenden und bei dir finde ich Zuflucht. Bei dir bin ich geborgen. Du bist mein Gott. Und dann gleich der nächste Vers: Ich sage zum Herrn: Du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Allein dieser Vers hat es in sich. Der ist so tief. Denn du hast eine Menge Probleme und ich habe eine Menge Probleme und wir suchen nach Antworten. Und in den meisten Fällen ist das Grundproblem, das wir haben, ein Herrschaftsproblem. Wir wollen nicht, dass Jesus unser Herr ist, und wir wollen uns ihm nicht unterstellen. Wir wollen nicht zu ihm sagen: du bist mein Herr. Du bist mein Herr. Jesus sagt ja, du kannst nicht zwei Herren haben. Du kannst entweder zu mir sagen, du bist mein Herr, oder du kannst beispielsweise zum Geld sagen, du bist mein Herr. Oder du kannst zum Status sagen, du bist mein Herr. Oder du kannst zur Macht sagen, du bist mein Herr. Oder du kannst zur Materie sagen, zum Besitz sagen, du bist mein Herr. Oder zum Haus sagen, du bist mein Herr. Und wer auch immer dein Herr ist, dem wirst du dienen müssen oder dienen dürfen. Das heißt, wenn du sagst, ich diene hier der Bank, ich diene hier irgendwelchen Ansprüchen, das liegt daran, dass du ein Herrschaftsproblem hast. Und du kannst dich aber heute entscheiden und sagen, ich möchte, dass Jesus mein Herr ist. Und Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, dann zerbreche ich den Stab dessen, der dich treibt, und dann soll es dir gut gehen. Und dann sollst du Ruhe finden für deine Seele. Und dann will ich mich um dich kümmern. Ich möchte, dass du stark wirst. Ich möchte, dass du im Inneren in dir selbst reich wirst. Ich möchte, dass du eine Ausstrahlung bekommst. Ich möchte, dass du auf die Beine kommst, und ich möchte dir dieses ewige Leben schon heute geben. Bei dir finde ich mein ganzes Glück. Bei dir finde ich das. Und natürlich, das ist jetzt ein Brillenwechsel, und wir dachten immer, wir finden unser Glück bei unserem Ehepartner, wir finden unser Glück in sportlichen Aktivitäten, wir finden unser Glück in Urlaubsreisen, was auch immer. Und deswegen ist es wichtig, dass du diesen Psalm dir ausdruckst, mitnimmst, auf deinem Smartphone, auf deinem Telefon einfach immer wieder liest und sagst, bei dir finde ich mein ganzes Glück, bei dir finde ich mein ganzes Glück. Darüber nachdenkst, darüber meditierst. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Zu wem sage ich noch, du bist mein Herr? Das will ich aber nicht mehr sagen. Ich will nicht mehr sagen, irgendjemand anders ist mein Herr. Und dann sagt der Psalm, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Was sollen mir Menschen nehmen? Was soll mir die Krise nehmen? Wenn mein Besitz und mein Erbe der Herr selbst ist, dann bin ich an der Schellstelle, dann bin ich bei dem, der es gut mit mir meint, da bin ich bei dem, der spricht und es geschieht. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Alleine wenn du über diesen Vers anfängst zu meditieren und ihn zu beten und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mein Besitz bist. Ich danke dir, dass du mein Erbe bist. Ich danke dir, dass ich hineintreten darf in diese Verheißung des Erbes Abrahams. Ich danke dir, dass ich schon ein Angeld bekommen habe für die, die es vielleicht schon verstehen. Wir gehen ja auf Pfingsten zu, den Heiligen Geist als Anzahlung auf unser Erbe, als Anzahlung auch auf dieses ewige Leben, dass wir eines Tages dann mit ihm zusammen leben werden. Und heute schon jetzt hier, wenn wir anfangen, über ihn nachzudenken, ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Du siehst, was ich brauche. Du weißt, was ich brauche, und du gibst es mir. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Du brauchst dich überhaupt gar nicht mehr zu sorgen, wenn du anfängst, diese Brille aufzusetzen, wenn du so mit dem Vater redest, wenn du vielleicht sogar dieses Lied dann singst, diesen Vers singst, einfach so aus deinem vollen Herzen heraus, unter der Dusche oder wo auch immer, wenn du diesen Text dann irgendwann auswendig kannst. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Wenn du Fragen hast und nicht mehr weiter weißt, kannst du sagen, Herr, du berätst mich, ich möchte dir zuhören, ich möchte sagen, du bist mein Herr, es ist mir jetzt wichtig, was du sagst in dieser Situation. Selbst nachts weißt du mein Gewissen zurecht. Du bringst mich auf den geraden Weg. Du sagst mir, das ist richtig und das ist falsch. Den Weg solltest du gehen. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zur Fall kommen. Und darum geht es. Es geht darum, dass wir eine neue Brille aufsetzen und uns wenden gegen alles, was uns von Jesus wegbringen will. Es sind Es sind alles nur Brillen, es sind alles nur Sichtweisen auf die Welt und man kann es so sehen und so sehen und die Ergebnisse werden jeweils unterschiedlich sein. Aber wenn du dich fragst, wie bekomme ich Kraft und wie bekomme ich Stärke in mein Leben hinein, dann ist das Werkzeug, der Schlüssel, um das zu erhalten. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Und es ist nicht nur die Seele, die erfrischt wird, auch mein Körper ruht in Sicherheit. Wenn du also unruhig bist in deiner Seele, wenn du dein Herz nicht voller Freude ist, wenn dein Körper nicht zur Ruhe kommt, möglicherweise hast du ein Herrschaftsproblem und möglicherweise ist es wichtig, dass du beginnst, durch die Brille, die Jesus auf die Welt hat, durch die Brille, die der Vater auf die Welt hat, auf die Welt zu schauen, auf dein Leben zu schauen. Und das tust du am besten, indem du anfängst, die Psalmen zu lesen, zu beten, zu meditieren, zu singen und sie in dein Leben hineinfließen zu lassen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das musst du dir mal auf der Zunge vorstellen. Ungetrübtes Glück hält die Hand des Vaters ewig für dich bereit. Wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Das möchte ich dir vorschlagen und ich würde gerne mit dir und mit uns ein Experiment machen. Vielleicht magst du dich für die E-Mail-Liste eintragen und ich will dir auch gelegentlich einen Impuls schicken, dass wir 21 Tage zusammen die Psalmen nehmen und anfangen, die Psalmen zu beten, darüber nachzudenken und die Sicht des Vaters einzunehmen auf die Welt. Ich sag euch, die Kirche, unsere Gemeinde, dein Umfeld wird erleben, wie du stark bist, wie du mutig bist. Du wirst selber von Kopf bis Fuß erneuert werden. Dein Herz und dein Verstand wird durchströmt werden. Du wirst sagen, boah, das muss ich einfach ganz anders sehen. Das habe ich total falsch gesehen. Ich habe mein Leben in die völlig falsche Richtung ausgerichtet. Ich möchte mein Leben jetzt in die Richtung ausrichten, wo es Leben gibt, wo es Freude gibt, wo es Fülle gibt, wo es Überfluss gibt. Wollen wir das 21 Tage versuchen, 3 Wochen? Vielleicht jetzt gleich am Sonntag damit beginnen? Ach, das wäre schön, wenn du dich mit drauf einlassen würdest. Ich werde es jedenfalls tun. Und berichte auf info@czalive.de, wie das dein Leben verändert hat. Und ich bin schon gespannt über deine Berichte. Jetzt nochmal kurz zur Erinnerung, die Einladung an Ausgangspunkt am Dienstag, den 19. Mai um 18.30 Uhr. Würde mich freuen, wenn du einfach auch diesen Link weiterschickst, wenn du die Einladung weiterschickst, wenn du Menschen dazu einlädst und sagst, du, das wollen wir gemeinsam anschauen, jeder an seinem Ort und dann treffen wir uns in dem Chatraum später zu einer persönlichen Begegnung. Das wäre schön, wenn wir uns dort sehen. Wir werden uns noch an verschiedenen anderen Orten sehen. Leider noch länger nicht im Musikum, weil eben die Hygieneauflagen derart restriktiv sind, dass es für uns alle keine wirklich schöne Erfahrung ist, dort im Musikum mit 2 Meter Abstand und Masken zu sitzen. Also noch etwas Geduld, aber wir versuchen, diese Online-Erfahrung so positiv wie möglich für dich zu gestalten. Und ich sag dir, wenn du anfängst, die Psalmen zu beten, zu singen, zu lesen, zu leben, zu meditieren, wirst du so viel Kraft in dein Leben bekommen. Da hast du alle Hände voll zu tun, diese Kraft rausfließen zu lassen. Und ich bin gespannt, was du mir und uns berichten wirst. Und jetzt schließen wir diesen wunderbaren Gottesdienst ab mit einem Gebet, dass ein Vorrecht ist, dass wir das beten dürfen, dass Jesus uns gelehrt hat, wo er betet und sagt, wenn ihr betet, dann betet, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei stark und mutig, sei gesegnet. Eine schöne Woche dir.